Herzlich willkommen zu Blome und Pfeffer, dieser neuen Ausgabe des Talks bei NTV. Wir haben 40 Minuten Zeit. Wie schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nikolaus Blome und mit mir ist heute Nadine Toroxl, unsere Chefreporterin, weil Clara Pfeffer noch bei der UN-Klimakonferenz im Regenwald feststeckt.
Und bei Nikolaus Blome und mir sind auch zwei Gäste. Jasmin Fahimi, DGB-Chefin, ist bei uns und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch beide, ne?
Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und wir haben auch gleich unser erstes Thema. Und zwar gucken wir da auf die Rede des Bundespräsidenten gestern zum 9. November. Und da hat er mal einen rausgehauen. Nikolaus Blome.
Der Bundespräsident will die deutsche Demokratie verteidigen. Das ist seine Aufgabe. Doch Frank-Walter Steinmeier hat es sich zu einfach gemacht. Er hat eine Anti-AfD-Rede gehalten. Was er in Richtung der teils rechtsextremistischen Partei sagte, das stimmte zwar, aber das ist nicht der Punkt. Eine Politik, die AfD-Wähler zurückgewinnt, ist Aufgabe der Regierung. Anti-AfD-Reden sind Aufgabe der anderen Parteien im Bundestag und auf den Marktplätzen. Der Bundespräsident dagegen muss parteipolitisch neutral bleiben. Auf sein Amt könnten in den nächsten Jahren Entscheidungen zukommen, die ohne diese Neutralität nicht gut zu treffen sind. Es war also eine Rede, die vielen gefallen wird. AfD-Wähler hingegen, gerade in Ostdeutschland, werden sich attackiert fühlen und das nicht zu Unrecht. Ihr Präsident muss Frank-Walter Steinmeier nämlich auch sein. Aber ist es jetzt nicht mehr.
Da sind wir schon mittendrin. Mir hat die Rede nämlich ganz gut gefallen vom Bundespräsidenten. Denn ich finde, gerade bei Frank-Walter Steinmeier hatten wir jetzt über viele Jahre seiner Amtszeit immer das Thema, der sagt nie richtig was, der bezieht nie wirklich Stellung zu irgendetwas. Jetzt hat er doch mal Stellung bezogen. Und welches Datum hätte denn bitteschön besser gepasst als der Jahrestag des 9. November?
9. November ist ein sehr würdiger Moment, aber andererseits noch einmal, nur dass er jetzt laut geworden ist, sich rausgelehnt hat, heißt ja noch nicht, dass es richtig ist. Und ich finde, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, im Run-up zu einem Superwahljahr, muss der Bundespräsident sich eher noch mal einen halben Schritt mehr zurücknehmen, als das ohnehin muss. Also ich finde tatsächlich, die Leute in Ostdeutschland, ob es jetzt stimmt oder nicht, werden sagen, das ist nicht mehr mein Präsident. Und dann ist er kein guter Präsident mehr.
Aber brauchen wir nicht auch einen Bundespräsidenten, der klar Farbe bekennt? Und ist es nicht unser aller Aufgabe, auch deutlich zu machen, was der Unterschied ist, wenn man sich halt tatsächlich vor allem zu den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes bekennt und wann man die verletzt sieht? Und für mich ist es eher eine Rede gewesen, die dazu aufgerufen hat, den Mut zu haben, sich das genauer anzuschauen und nicht zu akzeptieren, dass alles gesagt werden kann, was einem gerade so einfällt.
Das ist ja völlig richtig, aber es war eine parteipolitische Rede. Tut mir leid, es war eine ganz klare Adressierung der AfD. Und ob es einem gefällt oder nicht, aber das muss man ja immerhin zur Kenntnis nehmen. Er hat parteipolitisch gesprochen.
Der Bundespräsident kann sagen, was immer er will, wie wir alle auch. Ich fand die Rede unangemessen, vor allen Dingen gerade wegen des 9. November. Weil die Insinuierung, die Gleichsetzung der Nationalsozialisten mit der AfD nicht nur ahistorisch ist, sondern auch eine Frechheit ist. Wir haben hier keine SA, die auf den Straßen marschiert. Wir haben keine Prügeleien, die passieren. Wir haben vor allen Dingen keinen aggressiven, kämpferischen Touch der AfD. Die ist in Teilen tatsächlich rechtsextrem, aber das kann die Demokratie auch ertragen. Noch einmal, immer so zu tun, als seien die AfD-Vertreter jetzt die neuen Nazis, relativiert das, was im Dritten Reich passiert ist. Und das halte ich wirklich für unangemessen.
Naja, das ist ja ein immer wiederkehrendes Argument. Und natürlich kann man diesen Vergleich nicht... Nein, das ist nicht richtig. Man kann diesen Vergleich historisch so nicht machen. Da würde ich Ihnen ja recht geben. Gleichwohl sehe ich die Gefahr sehr weitaus größer, weil es nicht alleine darum geht, was die AfD im Bundestag sagt oder tut, sondern es geht auch darum, welche Gruppen sie um sich herum versammelt. Und dass wir eine größere Aggression haben und eine dramatische Zunahme auch von politischen Übergriffen, auch von politischen Gewaltübergriffen und Kriminalität ist nachweisbar und kommt vor allem von rechts außen. Und es zeigt, dass eben dem gesprochenen Wort auch die Taten folgen. Und insofern sind wir schon in einer sehr angespannten Situation unserer Demokratie.
Seit 1997 haben wir mehrere Milliarden Euro ausgegeben im Kampf gegen rechts. Und es ist nicht weniger, sondern mehr geworden. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob die Methoden, die wir anwenden im Kampf gegen rechts, die richtigen sind. Denn wenn die richtig wären, wäre die AfD jetzt nicht so stark, wie sie ist.
Ja, zum Beispiel wäre die richtige Methode, sie eben nicht zu relativieren, sondern deutlich zu sagen, wofür sie steht und vor allem auch eine Politik zu machen,
die
Alltag und den Problemen der Menschen ansetzt und nicht nur die Agenda der Rechten immer wieder auch verstärkt.
Aber der Bundespräsident hat eine, wie ich fand, noch mal ganz klar adressiert, wen er meinte. Wie gesagt, das ist ein gutes Recht. Es gab schon mal ein Urteil über eine Rede oder eine Äußerung des Bundespräsidenten Gauck. Da wurde dem Bundespräsidenten durchaus Raum gegeben, sich zu äußern, aber eben nicht parteipolitisch. Also glauben wir jetzt im Ernsthaft danach? Ja, aber das war doch klar, wen er meinte.
Aber es ist doch interessant, dass Sie sagen, es ist klar, wen er meinte. Dann wissen wir doch auch, wo die AfD steht.
Denken Sie, er würde jemand anders gemeint haben?
Ich glaube, er meint schon alle rechtsextremistischen und faschistischen Parteien und Bewegungen, die wir in Deutschland haben.
Also meint er offenkundig die AfD. Glauben Sie, dass er sie damit kleiner macht?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Haltung zeigt, dass man nicht relativiert. Das ist auch unsere Erfahrung im Übrigen in den Betrieben. Und ich glaube aber in der Tat, es gibt für kein Problem, was wir haben, die einfache Antwort, sondern es ist Aufgabe von uns allen, dass wir Debatten befrieden.
Aber das befriedet doch nicht.
Ich finde
das im Gegenteil.
Ich finde, er hat ja darauf hingewiesen, dass es eine Gefahr für die Demokratie gibt. Und ich finde, er hat sie auch nicht mit den Nationalsozialisten gleichgesetzt, sondern er hat eben von einer jetzigen Bedrohung, die er für die Demokratie sieht, davon gesprochen. Und da hat er übrigens...
Bei einer Rede zur Reichspogromnacht, sensationell. Also zu glauben, wir schlafen auf dem Baum und wir seien dumm, um nicht zu wissen, was er eigentlich meint, das ist wirklich naiv.
Naja, also ich finde, er hat das nochmal deutlich, deutlich angesprochen und übrigens ja nicht nur die Mitte-Rechts-Parteien angesprochen, wo er gesagt hat, die haben die größte Herausforderung, sich abzugrenzen, sondern er hat ja auch die Mitte-Links-Parteien angesprochen, nämlich beispielsweise bei der Frage, auch da muss man Themen ansprechen können, ohne dass man gleich in eine gewisse Ecke gestellt wird.
Ja gut, das stellt jetzt die Frage, wer ist eigentlich schuld am Aufstieg der AfD oder zu welchen Anteilen? Meinetwegen auch die Gewerkschaften. Was haben Sie in den Betrieben dafür getan, dass die AfD nicht plötzlich dort auch extrem stark geworden ist in den Betriebsratswahlen?
Was haben Sie dafür getan, dass die AfD nicht ständig in den Medien relativiert wird und so getan wird, als ob es eine normale Partei ist?
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie in den Medien relativiert wird. Sie ist keine normale Partei, gleichzeitig ist sie eine gewählte Partei. Was machen wir denn nun?
Sie wird natürlich trotzdem werden immer wieder Vertreter in größter Selbstverständlichkeit in Talkrunden ohne wirklich kritische Hinterfragung auch eingeladen. Dazu gibt es ja genügend Beispiele. Aber es hilft hier keine gegenseitige Schuldzuweisung, sondern ich finde, es ist ein anderer Aspekt viel wichtiger. Ich finde, es ist viel wichtiger, ob es gelingt, in dieser Regierungszeit einen neuen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Und mein größtes Problem an der Stelle ist nicht irgendeine Detailaussage vom Bundespräsidenten, sondern ein falscher Fokus der Bundesregierung, die sich lieber im Detail monatelang damit befasst, in welcher Art und Weise wir das Bürgergeld sanktionieren müssen, ob man das Arbeitszeitgesetz aufweicht und. Und stattdessen sehen die Leute in ihrem Alltag, dass immer mehr nicht funktioniert. Und das macht die kribitzig, logischerweise.
Und noch ein anderes Thema, finde ich, wenn wir schon bei der Bundesregierung sind, ist ja das Thema, dass man immer hohe Erwartungen weckt. Also beispielsweise hat die Union im Wahlkampf so getan, als wenn die Ampel nicht mehr an der Bundesregierung ist, dann wachen wir alle in einem neuen Land auf. Und,
das stimmt ja auch. Wir sind ja aufgewacht in einem neuen
Land. Naja, aber es hat sich für die Menschen Alltag gar nicht so viel verändert. Also beispielsweise das Thema Wirtschaftswachstum oder das Thema Migration. Viele Menschen haben das Gefühl, man hat ihnen weiß Gott was versprochen und am Ende ist davon relativ wenig gehalten worden. Stattdessen streitet man sich jetzt auch noch auf offener Bühne, ähnlich wie wir das von der Ampelregierung kennen. Gut, und ich glaube, das hilft niemandem weiter. Da haben Sie einen Punkt.
Ja, das finde ich jetzt übertrieben. Ich glaube, dass diese Bundesregierung, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Frau Halaimi, aber ich glaube nicht, dass diese Bundesregierung schon so fertig ist wie die Ampel nach über 2 Jahren des sich Streitens. Das erste Jahr war ja echt gut, muss man sagen, im Krisenmanagement des dann ausgebrochenen Ukraine-Krieges. Also nach 2 Jahren aneinander reiben, waren die wirklich dann stehen K.O. Und soweit ist diese Regierung einfach noch nicht. Also jetzt ist ja genau fast auf den Tag 1 Jahr rum, dass die Ampel auseinandergebrochen ist. Aber davon ist diese Regierung weit entfernt. Das glaube ich einfach nicht, dass die jetzt auch so auseinandergehen wie damals die Ampel am 6. November.
Naja, und in der Zwischenzeit ist ja auch noch mal wieder etwas passiert, nämlich die erratische Zollpolitik der USA, die noch einmal das, ich sag mal, wenige, was wir an regelbasierten Welthandel hatten, noch mal durcheinander geschmissen hat. Also es kommen natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen. Insofern ist ein bisschen die Frage, wie die Erwartungshaltung zum Zeitpunkt X ist und was in der Zwischenzeit passiert und dann realistisch möglich ist. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass diese Bundesregierung quasi nur eine weitere Streitregierung nach der Ampel ist. Und abgesehen davon hat es auch in der Ampelregierung unterschiedliche Phasen gegeben. Ich würde Ihnen da recht geben, 22 20 ist beispielsweise anders gewesen als 23, 24. Aber soweit wie sie zum Schluss ist diese Regierung nicht. Denn sie haben ja einen klaren Strategieplan aufgelegt zum Ausstieg aus der Regierung.
Und, naja, und der eine Unterschied,
das ist schon nochmal ein Unterschied.
Der eine Unterschied ist, glaube ich, auch, dass die AfD nach der Ampelzeit, und ich sage es ganz wertfrei, doppelt so groß war, wie als sie die Ampelzeit begann. Und mal sehen, wie das jetzt wird. Nochmal verdoppeln, glaube ich, das wird selbst diese Regierung nicht schaffen. Aber Wolfgang Kubicki ist der Meinung, dass der Staat etwas mit der Meinungsfreiheit macht, was der AfD sicherlich auch eher zuträgt. Ihr Aufschlag.
Wir haben ein Demokratieproblem. Wenn fast 50% der Menschen in Deutschland in einigen Regionen sogar 70% glauben, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei äußern, dann erodiert eine der tragenden Säulen unseres demokratischen Gemeinwesens. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung erklärt, Meinungsfreiheit sei für die Demokratie schlechthin konstituierend. Deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass die Meinungsfreiheit erhalten bleibt und Meinungseinschränkungen zurückgedrängt werden. Wir brauchen keine Meldestellen. Wir brauchen keine Organisationen, die das Internet durchsuchen, um festzustellen, ob Beleidigungen ausgestoßen worden sind. Wir brauchen den freien Meinungsaustausch. Und dafür zu kämpfen lohnt sich allemal.
Naja, das ist ja eine Güterabwägung verschiedener Grundrechte, die man vornehmen muss. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was sich im Hier und Jetzt eigentlich darstellt. Wenn 14% aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sagen, dass sie Opfer von Cyberangriffen geworden sind, beziehungsweise von Cybermobbing. Und unter den jungen Menschen zwischen 18 und 24 sind es sogar 25%. Dann müssen wir sehr klar sagen, wir schauen nicht dabei zu, dass im digitalen Raum etwas möglich ist, was wir im analogen Raum verbieten. Und insofern ist das ein falsches Verständnis von Meinungsfreiheit. Nein, das ist keine Sprechblase, sondern das ist, entschuldigen Sie bitte, Herr Kubicki. Also vielleicht können wir uns normal unterhalten.
Ist doch immer auch eine Frage der Empfindsamkeit.
Nein, das ist keine Frage der Empfindsamkeit. Wenn im Netz aufgerufen wird, private Informationen weitergegeben werden, aufgerufen wird zur Hetze, dann sehen wir, dass das auch in Taten folgt. Das bekannteste Beispiel davon ist der Landrat Lübcke, wo der Täter 5 Jahre lang vorher im Netz gehetzt hat und dann eben auch zur Tat geschritten ist. Wir müssen hier dafür sorgen, dass im digitalen Raum nicht mehr erlaubt ist als im analogen Raum. Und deswegen brauchen wir Meldestellen, sonst schmiert uns wirklich ein Stück Zusammenhalt
dieser Gesellschaft. Ich kriege wirklich langsam eine Krise. Wenn jemand zu mir sagt, ein Idiot ist das sein gutes Recht, deshalb bin ich im politischen Geschäft. Wenn man jemanden wie Robert Habeck zu einem Schwachkopf tituliert, habe ich mich lange gefragt, ist eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung, völlig egal. Das ist, muss man hinnehmen. Das ist Teil auch des demokratischen Diskurses. Ich empfehle viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit. Also das nervt mich langsam. Die Empfindsamkeit hat deutlich zugenommen. Manche Leute fühlen sich schon belästigt. Naja,
die Rechthaberei hat zugenommen. Die
Rechthaberei hat auch zugenommen, natürlich.
Also naja, zwischen ich Streit finde, reden, und ja. Ich finde, dass zwischen Streit und vernichtenden Äußerungen ein großer Unterschied ist. Und ich sag's nochmal, bei 25% zwischen 18 und 24-Jährigen, die Cybermobbing als Opfer unterliegen, können Sie nicht davon reden, die müssen das mal abkönnen.
Das stimmt. Ich glaube, Privatleute und gerade junge Menschen, da sollte man nochmal anders draufschauen. Aber wir reden ja jetzt hier von Meinungsfreiheit quasi im öffentlichen Raum, überwiegend in den Diskursen, in den Debatten, die letztlich auch Profis in Anführungsstrichen, also Politiker, Medienschaffende und andere führen, auch Prominente, die in der Öffentlichkeit halt leben. Und die Frage ist, hat sich da so viel verändert, dass man nochmal einschreiten muss? Und da bin ich eher bei Herrn Kubicki. Ich glaube, uns ist ein Stück Gelassenheit verloren gegangen, auch Dinge zu ertragen, sich anzuhören. In der Tat, mein Eindruck ist allerdings auch, die am meisten gerade von dem rechten Teil des Spektrums jetzt argumentieren oder fordern, es muss wieder Meinungsfreiheit herrschen, sind die als Erste schreien, wenn man ihnen sagt, ihr spinnt.
Naja, und vor allem reden wir jetzt ja nicht nur darüber, dass jemand einen anderen als Schwachkopf oder Idiot bezeichnet, sondern wir reden ja zum Teil auch darüber, dass da Gewaltfantasien im Internet ausgekübelt werden. Wir erinnern uns an die Kollegin Dunja Hayali vom ZDF, die mal eben dann ihre sämtlichen Social-Media-Kanäle abschalten musste. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Beleidigung, die ich jemandem an den Kopf werfe, und dann wirklich auch justiziablen Punkten. Ich darf nicht alles sagen, was mir gerade mal so durch den...
Aufruf zu einer Gewalt auf so einer Straftat ist strafbar, sowohl im analogen Bereich wie auch im digitalen Bereich und wird auch verfolgt. Ich habe in meinem ganzen Leben 2 Anzeigen erstattet, weil es konkrete Drohungen gab gegen meine Kinder und gegen meine Frau. Sonst nicht. Sonst kann mich jeder beleidigen, wie er will. Ich kann das zur Kenntnis nehmen oder auch nicht. Wir brauchen kein § 188 Strafgesetzbuch, wo Politiker besonders geschützt werden. Also wir brauchen kein Zweiklassenstrafrecht. Wir haben früher fragen Sie bei den Staatsanwaltschaften nach, die normalen Beleidigungen auf den Privatklageweg verwiesen. Das heißt, wir haben den Leuten gesagt, ihr könnt das selbst durchsetzen, dazu brauchen wir keine Staatsmacht. Und ich wiederhole mich, wenn die Menschen glauben, sie könnten wegen ihrer Begrifflichkeiten, die sie wählen, ans Brett genagelt werden, sozial geächtet werden, dann verlieren wir ein Stück unserer demokratischen Grundwerte.
Aber wir bewegen uns nicht im rechtsfreien Raum online. Und die Menschen können nicht einfach online alles auskübeln, was ihnen gerade einfällt, auch wenn ihnen das Gesicht von Wolfgang Kubicki und die Politik vielleicht nicht gefällt. Aber es gibt ja auch Grenzen dessen, was sich auch Menschen anhören müssen.
Aber Herr Kubicki, ich stelle Ihnen mal, darf ich mal umgekehrt eine Frage stellen?
Immer. Sie müssen sich das nicht anhören. Ich muss mir auch eine Sendung bei NTV nicht angucken, wenn mir das nicht gefällt. Oder in den Spiegel lesen, wenn mir das nicht gefällt.
Naja, also die empfinden. Wenn man persönlich angesprochen wird, ist das natürlich schon was anderes, als sich einen Kommentar, der einem vielleicht nicht gefällt, anhören zu müssen. Und Sie müssen doch aber uns zustimmen, dass am Ende es nicht im Interesse der Demokratie sein kann, wenn die Freiheit der engagierten Menschen beschränkt wird, weil sie aus Angst sich nicht mehr trauen, überhaupt eine Äußerung zu einem Thema vorzunehmen, weil dann nicht nur Beleidigungen geäußert werden, sondern weil wirklich Hass geschürt wird. Da werden Privatadressen verbreitet, da wird gesagt, da muss man hingehen. Und das ist ja nicht immer der unmittelbare Aufruf zur Gewalt, den gibt es auch, den habe auch ich erlebt. Aber ich rede auch davon, dass es Menschen gibt, die quasi sukzessive erleben, wie der Hass und die Schmierereien in ihrem privaten Umfeld zunehmen. Und dann ziehen sich selbst Kommunalpolitikerinnen und Politiker zurück, die in hohem Maße auch sozusagen ehrenamtlich für diese Demokratie arbeiten. Das können wir doch nicht blind zulassen.
Darf ich eine Frage stellen? Sie finden also diesen Slogan, ganz Berlin hasst die AfD oder ganz Berlin hasst die CDU bei Omas von rechts, das ist ein angemessener politischer Slogan. Oder müssen Sie sagen, das ist ja auch die... Man geht auf die Straße gegen Hass und Hetze und demonstriert mit einem Slogan, Banner, da steht drauf, ganz Berlin hasst.
Nein, ich finde das, um die Frage zu beantworten, ich finde das nicht okay.
Gut.
Aber das ist ja, hat ja jetzt nichts mit der Frage zu tun, ob im digitalen Netz Meinungsfreiheit beschränkt wird, weil man bestimmte Hassaufrufe bzw. Gewaltaufrufe als Meinungsfreiheit betrachtet.
Was doch so stilprägend im Moment ist, zumindest in der Debatte um, macht der Staat da zu viel, machen die Staatsanwaltschaften, die Gerichte und Richter zu viel, sind halt letztlich ja dann doch Einzelfälle, wo man sich fragt, welcher sehr unsensible, sehr ungelassene Richter hat das unterzeichnet. Also bei dem Kollegen Medienwissenschaftler Norbert Beuys an der Tür zu klopfen, der ist gar nicht hausdurchsucht worden, das war dann die Übertreibung der anderen Seite, um zu gucken, ob ein Post wirklich von ihm ist, der sich lustig gemacht hat über einen Nazispruch, wenn man so will, aber keineswegs diesen Nazispruch kolportiert hat. Aber indem der Staat dann da einreitet oder zumindest mal klopft mit vier Beamten, macht er sich natürlich ungeheuer angreifbar gegen so einen Vorwurf von Wolfgang Kubicki. Das finde ich schon. Also wie kriegt man diese überschießende Energie, auch bei Meldestellen, tut mir leid, die bestimmt nicht nur neutral sind, wieder eingefangen, um allseits zu sagen, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr ertragen als früher, so ist das eben, aber wir machen eine ganz klare Grenze, wenn es quasi in den Nahbereich geht und wenn es eine echte Bedrohung wird. Und diese Trennung kriegen wir im Moment gar nicht mehr hin, das ist das Problem.
Also das ist eine Abwägung, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das weitaus größere Problem ist, dass wir viel zu viel Hass und Beleidigung zulassen, anstatt rechtzeitig eine Grenze zu setzen. Und dann kann ich ja umgekehrt genauso sagen, wo ist denn das Problem und kann ich das dann nicht aushalten, dass ich mal gefragt werde, wenn ich einen sehr despektierlichen oder zynischen Spruch abgelassen habe, wie ich den wirklich gemeint habe, dann kann ich ja genauso fragen, warum ertragen wir das denn dann nicht?
Das war jetzt unser Themenkomplex zur Meinungsfreiheit und wir kommen zum nächsten, das ist dann der Aufschlag von Jasmin Fahimi und da geht es um den 8-Stunden-Tag.
Kritiker behaupten, der 8-Stunden-Tag sei nicht mehr zeitgemäß. Unsinn. Gute Arbeit braucht zeitliche Grenzen, sie muss Luft lassen zum Leben und schon gar nicht darf Arbeit krank machen. Das Arbeitszeitgesetz aufzuweichen hieße, immer mehr Menschen in die Überlastung zu treiben und mehr dem Willen der Arbeitgeber auszusetzen. Aber Arbeiten am Limit können wir uns nicht leisten. Ja, Flexibilität hilft, mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen. Und ja, in Dienststellen und Betrieben fällt nicht jeden Tag gleich viel Arbeit an. Deswegen brauchen wir atmende Arbeitszeitmodelle. Genau das schaffen die Gewerkschaften mit tausendfachen Vereinbarungen. Die jetzt drohenden gesetzlichen Eingriffe bringen aber dieses Gleichgewicht ins Wanken. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Hände weg vom 8-Stunden-Tag heißt, also man soll nicht länger arbeiten, aber insgesamt in der Wochenarbeitszeit würde sich ja nicht so rasend viel ändern. Und ich, also will mich nicht lustig machen, aber wenn Sie sagen, alle arbeiten schon am Limit, habe ich das Gefühl, das stimmt nicht. Dann würde die Wirtschaft mehr wachsen, stärker wachsen, wäre flexibler, hätte andere Produkte vielleicht auch. Arbeiten wir wirklich alle am Limit? Das glaube ich einfach nicht.
Jedenfalls ein Großteil. Wir haben nicht nur 1,3 bis 1,7 Milliarden Überstunden jedes Jahr, davon die Hälfte übrigens unbezahlt. Wir sehen in ganz vielen Bereichen tatsächlich diese Überlastung, auch weil Arbeitskräfte fehlen. Das ist ein anderes Thema. Das ist in der Pflege so. Das ist aber auch in vielen öffentlichen Dienstkontexten so. Also wir haben dramatische Überlastung in einigen Bereichen, aber es geht hier um was ganz anderes, nämlich es geht darum, um die Frage, wer gestaltet eigentlich Arbeitszeit und woran orientieren sich Schutzgesetze? Und der 8-Stunden-Tag, der ist nicht vom Himmel gefallen, den haben wir vor über 100 Jahren durchgesetzt, was ja gar nicht heißt, dass jeder nur 8 Stunden arbeitet. Und deswegen bitte ich noch mal genau hinzuhören. Es geht um das Arbeitszeitgesetz. Und da ist der 8-Stunden-Tag ein Regeltag, aber es sind bis zu 10 Stunden möglich. Es sind in Ausnahmefällen sogar auch sehr viel mehr möglich und es sind jetzt schon bis zu 60 Stunden, nämlich an 6 offiziellen Arbeitstagen inklusive Samstag möglich. Und insofern haben wir eine große Flexibilität, die wir im Übrigen in ganz vielen Vereinbarungen auch umsetzen und diese Jahresarbeitszeit konnten ja auch eingeführt haben.
Also ich bin ja Selbstständiger, wie Sie vielleicht wissen, nicht? Und von den 3 Millionen Selbstständigen, die wir in Deutschland haben, die würden sich alle freuen, wenn sie nicht länger als 8 Stunden am Tag arbeiten müssten. Also die Idee, die dahinter steht, und ich traue den Gewerkschaften eine größere Flexibilität zu, als das momentan den Anschein hat. Die Idee des 8-Stunden-Tages, der erkämpft worden ist, hat was sehr viel damit zu tun, dass Arbeit früher sehr mechanisch gewesen ist. Nicht? Sie standen am Band, sie haben gemauert, was auch immer. Heute ist in vielen Bereichen ist aber wichtig, dass sie ein Ergebnis produzieren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn das Ergebnis dann nicht da ist, dann sind sie vom Markt weg, im Wettbewerb weg. Das gilt für Anwälte, wenn sie einen Schriftsatz machen müssen, genauso wie für Kreativberufe, die ja zu einem bestimmten Zeitpunkt was abliefern müssen. Und dann ist es doch wichtig, dass wir darauf achten, dass wenn die einmal von mir aus auch 24 Stunden durcharbeiten, sie aber nicht über einen Monat hinweg, deshalb sind Arbeitszeitkonten ganz wichtig, dass dann sozusagen die Gesamtarbeitszeit nicht verlängern, sondern dass auf die Anforderungen abstellen, die am Markt gewünscht werden.
Das ist in der Theorie alles schön. Dem würde ich auch so zustimmen. Nur gleichwohl leben wir das alles schon.
Aber wir haben Sie wirklich das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft zu flexibel ist und gar nicht mehr flexibilisiert werden kann, Frau Fahimi, jetzt bei aller Liebe? Das kann doch nicht sein.
Also das ist nicht mein Argument. Ich habe nicht gesagt, zu flexibel, sondern ich habe im Gegenteil gesagt, wir haben ein hohes Maß an Flexibilität, das aber geordnet ist. Und mit dem jetzigen Eingriff passiert etwas, nämlich das alles in Unordnung zu bringen. Ja, ja. Und es ist ja nicht so, dass jemand nach 8 Stunden oder nach 10 Stunden den Griffel fallen lassen muss, sondern Sie haben im Paragraphen 14 des Arbeitszeitgesetzes ganz viele Ausnahmetatbestände, die wir auch in Tarifverträgen umgesetzt haben. Und insofern gibt es diesen Bedarf nicht. Das Problem liegt wo ganz anders. Da, wo Beschäftigte, und das sind die Hälfte derer in Deutschland, die nicht unter den Schutz eines Tarifvertrages fallen, die würden zukünftig ja nur noch dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterworfen sein. Und wenn der sagt, ich will, dass du heute 12 Stunden arbeitest, dann kann ich kaum was dagegen sagen. Das sagen Arbeitgeber schon heute. Gucken Sie sich mal an, was im Paketdienst los ist oder an anderer Stelle, im Lager und. Also das heißt, dieses System der Vereinbarung, der gut ausbalancierten Vereinbarung, gerät unter Druck und vor allem bei denjenigen, die nicht einen zusätzlichen Schutz über den Tarifvertrag haben, heißt das, ich muss so arbeiten, wie mein Arbeitgeber das will. Wenn er nett zu mir ist, schön. Wenn er was anderes erwartet, habe ich halt Pech gehabt.
Und wir können ja mal auf die Arbeitnehmer gucken. Da gibt es ja ganz viele, die sagen, wir wollen überhaupt nicht mehr als 8 Stunden arbeiten. Mit dem Blick auf den Fachkräftemangel bin ich gespannt, wie man dann eigentlich die jungen Leute zum Arbeiten begeistern möchte, wenn es eher dahin geht, dass man eine 4-Stunden-Woche will. Kann man total blöd finden und sagen, damit kriegen wir unsere
Aber
Wirtschaft nicht nach vorne.
Eine 4-Stunden-Woche wäre jetzt wirklich ein bisschen wenig. Das ist endgültig zu Ende. Nein, 4-Tage-Woche ist ja 4 Tage zum Beispiel 10 Stunden oder 9 Stunden.
Ist ja heute schon möglich.
Ja, aber darum verstehe ich überhaupt nicht, warum sich die Gewerkschaft so sehr wehrt gegen die, wenn man so will, jetzt ins Gesetz geschriebene Flexibilisierung, die dann eben alle Bereiche erfasst. Also mich erinnert das ein ganz bisschen an die Debatte um die Agenda 2010, wo es auch darum ging, einen Teil des Arbeitsmarktes zu flexibilisieren. Da waren die Gewerkschaften zu Hunderttausenden auf der Straße damals, um dagegen zu protestieren.
Zu Recht.
Naja, zu Recht. Immerhin hat es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen bald 15-jährigen Wirtschaftsaufschwung eingeleitet.
Ich würde gerne mal eine andere Frage stellen. Ist das denn tatsächlich unser allergrößtes Problem, wenn wir darauf schauen, wenn wir auf die Wirtschaft beispielsweise schauen? Ist nicht zum Beispiel ein ganz anderes Problem, dass wir viel zu hohe Teilzeitquoten haben bei Frauen? Also wir reden jetzt über Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes und tun so ein bisschen so, als würde das die Wirtschaft jetzt wahnsinnig ankurbeln. Aber
wenn die Menschen sich so entscheiden, dass sie mit 4 Stunden Arbeit zurechtkommen und das auch im Gehalt sich entsprechend widerspiegelt, also die Idee, ich arbeite 4 Stunden, aber bekomme Gehalt wie 8 Stunden arbeiten, ist ja ein bisschen komisch. Wenn sich Menschen so entscheiden, ist es ja gutes Recht. Und dann sollten wir auch im Zweifel auch nicht eingreifen. Also ich will niemanden verpflichten zu arbeiten, genauso wie ich niemanden verpflichten will, nicht zu arbeiten.
Das wäre alles schön, wenn jeder so arbeiten könnte, wie er wollte. Leider ist das nicht Tatsache. Wir haben gefragt, 98% sagen, sie wollen nicht mehr als maximal 10 Stunden am Tag arbeiten. 98% sagen, sie wollten am liebsten bis spätestens um 19 Uhr Feierabend haben. Das heißt, diese mehr, die Leute wollen kreuz und quer ihren Arbeitstag unterbrechen, ist Quatsch. Sie tun es trotzdem, sie arbeiten auch trotzdem länger, sie machen auch Überstunden, weil sie natürlich die betrieblichen Rahmenbedingungen sehen. Aber es arbeitet nicht jeder, wie er will. Und in der Tat, die Frage, wo liegt denn das eigentliche Arbeitspotenzial, das wir ziehen müssten, das wäre unter anderem beispielsweise bei den Teilzeitkräften, die das eben nicht alle freiwillig aus Selbstbestimmung machen, sondern weil nicht genügend Kitas da sind oder, wie wir auch gefragt haben, vor allem auch deswegen, weil der Arbeitgeber ihnen nicht mehr Zeitvolumen zur Verfügung stellt. Und das sind Themen, an denen wir arbeiten können, um Arbeitszeitvolumen zu heben, aber nicht diejenigen, die schon am Limit arbeiten, noch flexibler arbeiten zu lassen.
Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es tatsächlich um die Überstunden geht. Natürlich sind Überstunden besser bezahlt als normale Arbeitszeit. Und mit so einer Flexibilisierung würden sie womöglich eben so Job- und Aufgabenspitzen nicht mehr allein über Überstunden abdecken müssen, was ja die ganze Zeit geschieht, sondern sie quasi in einen normalen und dann eben auch normal bezahlten Korridor von Arbeit bringen. Also ist es in Wahrheit auch ein Verteidigungskampf gegen diese oder für diese besser bezahlten Überstunden.
Ich bin sehr
nicht flexibel. Ich glaube, dass der Standort ja ein bisschen die Kosten senken muss, wie wir ja dauernd beim Strom sehen und dauernd bei anderen Kosten sehen.
Aber wissen Sie, wir reden ja jetzt nochmal, wir reden ja über eine Flexibilität, die wir schon haben. Und es geht um die Frage, ob wir das ausweiten, dass man bis zu 12, 13 Stunden am Tag arbeiten kann. Ja, darum geht es. Und der Punkt ist, Sie brauchen immer eine Begrenzung. Warum haben wir das jetzt nicht? Weil arbeitsmedizinische Untersuchungen nachweisen, dass wir ab der 8., spätestens ab der 10. Stunde einen deutlichen Anstieg an Fehlerpotenzial, aber auch an Unfallrisiko haben. Wir haben jetzt schon einen Anstieg an mehr psychischer Belastung, an Langzeiterkrankungen. Das heißt, die Kosten, die entstehen, dadurch, dass wir noch flexibler arbeiten, die müssen Sie ja mal dagegen rechnen.
Aber die SPD hat ja all dem im Koalitionsvertrag zugestimmt.
Fehler.
Haben die vorher nicht mit Ihnen gesprochen?
Wir sagen das seit Jahren. Ich habe das auch in anderen Funktionen seit Jahren gesagt, dass das ein Fehler ist und dass man das Arbeitszeitgesetz unangetastet lassen sollte. Wir können an vielen, vielen anderen Stellen Flexibilität herstellen, im Übrigen auch für die Arbeitgeber, die sich jetzt vielleicht mehr wünschen, indem sie nämlich mit uns entsprechende Vereinbarungen machen. Dann darf man nämlich auch nach dem Arbeitszeitgesetz mehr und das, finde ich, ist eine gute Lösung.
Ich glaube, gut, wir können darüber noch wahrscheinlich 8 Stunden bis 10 Stunden diskutieren.
Wir leben in unterschiedlichen Welten. Also ich bin ja auch Arbeitgeber, aber wir leben offensichtlich in unterschiedlichen
Welten. Ja, ich fand auch den Hinweis
auf die Agenda. Ich nehme Sie gerne mit in die vielen Betriebe, die ich gerade aufgezählt habe.
Ich fand auch den Hinweis zur Agenda 2010, dass das ein Irrtum war, fand ich auch interessant. Aber okay, jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema, Nadine Thoroxel, zu der Frage, ob wir, wie Julia Klöckner sagt, tatsächlich der Puff Europas sind.
Ist Deutschland der Puff Europas? Ja, schon. Männer machen es möglich. Bis zu 1,2 Millionen gehen hierzulande täglich ins Bordell, heißt es. Geschätzter Jahresumsatz im deutschen Rotlichtmilieu 14,6 Milliarden jährlich. Damit verbunden ein hochproblematisches Bild. Die Frau als käufliches Sexobjekt stets zu Diensten für die Bedürfnisse des Mannes. Und jetzt bitte nicht das Lila-Laune-Argument, alles freiwillig. Das hätte man vielleicht gerne. Wer anschaffen geht, tut das meistens aus einer Not heraus. Auch das ist eine Form von Zwang. Mal abgesehen davon, dass viele Frauen nicht nur gezwungen sind, sondern tatsächlich auch gezwungen werden. Und genau deshalb sollte sich Deutschland für das nordische Modell einsetzen. Es stellt Prostitution unter Strafe, nicht für die Frauen, sondern für die, die Sex kaufen.
Ich bin da raus bei Prostitution und Bordellbesuchen. Also,
Sie haben gar keine Meinung zu Prostitution?
Ich halte es für fatal zu glauben, durch Verbot würde man das Problem lösen. Es ist in mehreren tausend Jahren versucht worden, hat nie geklappt.
Früher war auch nicht alles besser.
Abgesehen davon kann ich mich daran erinnern, dass vehement politische Kräfte gerade des linken Spektrums dafür gekämpft haben, ein Prostitutionsgesetz zu schaffen, um sozusagen die Prostitution aus der Schmuddelecke herauszuholen und vielleicht auch eine Vertragsgestaltung, also ja, Jurist, wie sie eine Vertragsgestaltung hinzubekommen, weil sonst Prostituierte gar keinen Anspruch hätten auf ihren Dirnenlohn, so war da die damalige Argumentation. Ich bin dafür, dass man alles, was im kriminellen Umfeld passiert, massiv bekämpft, wirklich massiv bekämpft und vielleicht die Sexarbeit dann auch als solche anerkennt und die Frauen dann auch tatsächlich sozialversichert und andere Dinge mehr unternimmt. Aber ich glaube nicht, dass ein Verbot uns das Problem vom Hals holt, abgesehen davon, dass ich Ihnen sicher garantieren kann, seit 40 Jahren Strafverteidiger, dass diejenigen, die Frauen zwingen, sich zu prostituieren, die Frauen auch dazu zwingen können, jemanden fälschlich zu beschuldigen. Dann ist Erpressungspotenzial, nicht? Wenn die Männer angezeigt werden können und strafrechtlich verfolgt werden, haben sie ein unglaubliches Erpressungspotenzial, wenn sowas geschieht.
Gut, das wäre jetzt nicht mein größtes Problem. Trotzdem würde ich Ihnen zu einem Teil recht geben. Ich bin auch nicht der Überzeugung, dass ein Verbot auf dem Papier uns wirklich das Problem löst, sondern eher das Ganze noch weiter in die Unsichtbarkeit schiebt. Und das ist jetzt schon das Problem. Ich gebe Ihnen allerdings auch recht, der Großteil der Prostitution, davon muss man ausgehen, erfolgt nicht freiwillig als Selbstbestimmungsrecht der Frau, sondern erfolgt tatsächlich als Zwangsarbeit in Form von Menschenhandel. Insofern ist das aber vor allem für mich eine Herausforderung des Vollzugs. Ich finde, ja, man müsste das Ganze in das Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit mit einnehmen, damit die mit einbringen. Ja, es hört sich vielleicht lustig an, aber dann hätte der Zoll andere Befugnisse. Sie müssen die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, Zoll, Polizei und anderen Behörden verbessern, um dann halt eben auch entsprechend vorgehen zu können. Und es heißt eben auch, dass Frauen, die oftmals eben durch Menschenhandel hierher gekommen sind, gar keinen wirklichen Rechtsstatus haben und dann natürlich sich auch bei einer Strafanzeige hier in sehr unsicheres Gefilde, will ich mal also, vorsichtig sagen, begeben. Das sind Riesenprobleme.
Wir sind uns einig. Also wir haben die gesetzlichen Grundlagen sind alle da. Wir haben tatsächlich in dieser Frage...
Naja, das sind sie nicht.
Strafrechtlich schon. Also die Grundlagen, wir haben ein definitives Vollzugsdefizit.
Ein Defizit im Vollzug. Ja, ist die Frage, wir haben ein Defizit im Vollzug. Das habe ich ja gerade versucht zu erörtern. Allerdings, vielleicht gäbe es ja einen anderen Aspekt, nämlich zu sagen, da, wo Freier wissentlich zurückgreifen auf Prostitution, die auf Zwang beruhen, begeben sie sich eben tatsächlich auch in eine härtere Strafverfolgung.
Das ist ja noch komplizierter. Naja. Ich frage mich immer bei der ganzen Debatte um den verschiedenen Varianten von nordischem Modell bis zu dem, was jetzt im Moment Deutschland gilt. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir, dass es keine Prostitution mehr gibt? Dann das muss man eben geben. Ein Gesetz machen. Ja, Moment, aber man kann es ja wenigstens wollen. Also es werden viele Dinge gewollt, von deren Umsetzung man noch ein bisschen länger, auf deren Umsetzung man noch ein bisschen länger warten will. Ich glaube, keiner dieser Gesetzgeber weiß, was er wirklich will. Und das finde ich so ärgerlich bei einem so, wenn man so will, emotionalen und die Frauen so direkt betreffenden Thema. Weiß der Gesetzgeber nicht, was er wirklich will, was er erreichen will.
Ich glaube, es geht grundsätzlich um den Schutz der Frauen. Ich glaube, das ist auch das, was der Gesetzgeber mit dem Prostitutionsschutzgesetz ja auch gewollt hat. Nur das Problem ist, durch die Liberalisierung ist was passiert. Man hat es massiv ausgeweitet. Und in der Tat, es gibt eben ein Vollzugsproblem. Wenn die Hilfsorganisationen sagen, 90% aller Prostituierten tun das nicht freiwillig, dann hat man ja auch ein Umsetzungsproblem. Beziehungsweise wenn man sagt, 32.000 sind gemeldet, aber die Dunkelziffer liegt irgendwo bei zwischen 250 und 400.000, weiß keiner so genau.
Aber dann hilft das ein Problem des Gesetzes? Also die Zunahme, die Sie zu Recht anklagen, ist ja eine, die im Dunkelfeld stattfindet. Und deswegen, ja, wir sind hier im Bereich des Vollzugs. Wir sind aber vielleicht auch bei einem tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Problem, wenn ich das mal so ansprechen darf, weil die Gewalt gegen Frauen, die Aggression gegen Frauen nimmt nicht ab. Und das liegt auch an den Rollenverständnissen und den Geschlechterbildern, die in den Köpfen drinstecken. Frauen sind Objekt von eigener sexueller Begierde. Sie sind mein Besitztum und das gilt im privaten Bereich und erst recht dann eben auf in der Schmuddelecke der Straße. Genau. Und das ist ein ganz anderes Thema, das man vielleicht tatsächlich nicht alleine durch Strafgesetzbuch aufgearbeitet bekommt.
Ich liebe keine Verallgemeinerung. Das gibt's auch alles, nicht? Aber ich glaube nicht, dass die meisten Männer, die ins Bordell gehen, weil sie Gewalt ausüben wollen oder weil sie Frauen missachten, sondern viele sind auch unterwegs, weil sie schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit haben, körperliche Nähe zu bekommen.
Das Bild, das damit einhergeht, ist ja ein problematisches. Nämlich, die Frau steht zur Verfügung.
Darf ich mal sagen, wir haben auch Callboys, das ist nicht nur so.
Ja gut, aber Sie wissen, dass es dazu gar keine Statistik gibt, eben weil es jetzt nicht massenhaft Frauen gibt, die zu den Callboys anrufen. Ja,
aber ich hab gelesen also, ne, und auch gehört, dass das zunimmt.
Ich glaube, das führt uns ein bisschen weg vom Thema.
Nee, das Thema ist schon, sind es jetzt die Männer schuld? Darauf lief es doch jetzt aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, ich glaube, dass das keine Frage ist, die uns weiterbringt, sondern ich habe davon gesprochen, insofern ist das auch ein männerspezifisches Thema, dass es immer noch Geschlechterbilder gibt, die Frauen als kaufbares Objekt meiner Begierde sehen. Diese, ich sag mal, Kuschelvorstellung von Prostitution, ich habe keine andere Möglichkeit zur körperlichen Nähe, ich will das gar nicht moralisieren. Und es gibt einen Teil der selbstbestimmten, in der Tat selbstbestimmten Prostitution, den würde ich eben auch nicht verbieten und nicht kriminalisieren wollen. Aber der ganz überwiegende Teil findet in Form von Zwangsarbeit statt. Und ich behaupte schon, dass ein Großteil der Männer, die das sich zunutze machen, das auch wissen. Aber problematischer ist, dass diejenigen, die diesen Menschenhandel betreiben, dass denen nicht das Handwerk gelegt wird. Und das müssen wir ändern.
Naja, aber an Ihrem Problem des verschobenen oder falschen Frauenbildes dieser Männer, die sich Sex kaufen, würde ja nichts geändert werden, wenn es alles freiwillige Prostituierte wären. Also das Problem, was Sie beschreiben, des kriminellen Frauenhandels, ist sicherlich ein großes, und das müsste man ganz scharf bekämpfen, würde aber nichts darauf, wenn man es unterdrückt hätte oder verhindert hätte und nur noch freiwillige Prostituierte hätte, wäre es immer noch ja ein Ding zwischen Mann und Frau und der eine kauft und die andere liefert.
Ja, aber dann
also wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie das für gesellschaftlich falsch halten, dann muss man anders dagegen vorgehen.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Sondern genau diese Frage, ich nenne es jetzt mal der doppelten Freiwilligkeit, existiert bei vielleicht bis zu 90% derer, die das nicht freiwillig tun, eben nicht. Das ist der Punkt. Und die Frage ist schon, was für ein Bild hat ein Freier im Kopf, der sich diese Art von Sexarbeit kauft? Mache ich das auf gegenseitige Freiwilligkeit oder nicht? Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und mir geht es im Übrigen auch nicht nur bei dieser Frage um gekaufte Sexarbeit, sondern eben insgesamt als Thema. Wir haben inzwischen stirbt fast jeden Tag eine Frau aufgrund eines Partners, der sie tötet. Jede dritte Frau erlebt Gewalt in dieser Gesellschaft. Das heißt, das Thema ist viel, viel größer. Aber bei einem Großteil von illegaler, nicht freiwilliger Prostitution kann man das natürlich als Freier auch noch brutaler ausleben. Das ist die Realität und damit müssen wir uns in der Tat befassen.
Das finde ich aber noch einmal, wäre ein echtes Plädoyer, es ganz zu verbieten, um zumindest das zu beenden und alle anderen Probleme zumindest anzufangen zu behandeln, von denen Sie ja zu Recht sagen, dass die tödlichste aller Gefahren für Frauen gehen von Männern aus und noch dazu von Männern, die Sie gut kennen, meistens Ihre Ehemänner.
Ich würde zumindest recht geben, dass man grundsätzlich Prostitution in der Gesellschaft wahrscheinlich nicht verbieten kann, aber die Erfahrungen mit dem nordischen Modell sind ja schon so, dass damit es deutlich zurückgeht, eben auch die Zwangsprostitution.
Das glauben Sie nur immer, ne? Weil die
das glaube ich
weil
gar
die
nicht, sondern das sagen die Statistiken.
Weil die dunkelste, welche Statistiken? Weil die Dunkelziffer sich erhöht. In der DDR war Prostitution verboten. Wurde ausgelebt wie nichts Gutes. Im Dritten Reich war Prostitution verpönt. Wurde ausgelebt wie nichts Gutes. Also seit mehreren tausend Jahren wird versucht, das zu penalisieren. Es hat nicht funktioniert.
Aber in Schweden funktioniert das gar nicht so schlecht.
Also mir sind keine Statistiken bekannt, die offiziell erhoben werden können, dass Frauen, die sich vorher der Prostitution angeboten haben, jetzt keine Prostitution mehr begehen. Also noch einmal. Es ist, wie gesagt, ein deshalb falsches Thema, weil wir immer glauben, wenn wir etwas verbieten, ist das Problem weg. Mord ist verboten, trotzdem passiert es. Rauschgiftkonsum war verboten. Jetzt haben wir dankenswerterweise...
Na gut, aber deswegen können
wir das Strafgesetz nicht auflösen. Sie haben die Illusion, dass mit der Penalisierung das Problem weg ist. Das Problem wird nicht weg, im Gegenteil.
Nein, verkleinert es aber.
Wir tragen dann dazu bei, dass die Situation der Frauen schlimmer wird, statt besser wird. Das war der Sinn des Prostitutionsschutzgesetzes, sie herauszuholen aus der dunklen Kammer, sie herauszuholen gerade von Zuhältern, die sie erpressen können. In dem Moment, in dem sie es verbieten, verschlimmern sie das Problem.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen mindestens allerletzten, sehr, sehr, sehr engagierten Teil zu dem Thema. Nächste Woche um diese Zeit ist Pina Atalay für Sie hier mit ihrem Talk. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.